ARD.
Also für zwingend würde ich das nicht halten. Das kann sicherlich ein Element sein. Und es macht natürlich auch rein militärisch wahrscheinlich schon Sinn, dass das so wäre. Aber nochmal, jetzt müssen wir wirklich erstmal wissen, worüber wir reden.
Das sagt Außenminister Wadefuhl über den russischen Präsidenten Putin. Er hat auf seiner Asienreise den Kollegen aus dem Hauptstadtstudio ein Interview gegeben und da hören wir gleich nochmal rein.
Ja, außerdem lassen wir uns von einer Politikwissenschaftlerin einordnen, was die Ukraine-Gipfel in Alaska und Washington gebracht haben.
Und wir schauen in den Gazastreifen. Dort sprechen die Vereinten Nationen jetzt offiziell von einer Hungersnot. Hallo, ich bin Karl Schreiber.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 22. August um 16.30 Uhr. Außenminister Wadefuhl war ja auf großer Asienreise, unter anderem auch in Japan. Dort hat er mit den Kollegen aus dem Hauptstadtstudio über den Ukraine-Krieg gesprochen. Bei der Diskussion um eine mögliche Friedenssicherung in der Ukraine ist ja auch immer wieder die Rede von möglichen Sicherheitsgarantien.
Ja, in der Diskussion geht es dann auch immer wieder um internationale Bodentruppen, die in die Ukraine entsandt werden könnten. Auch innerhalb der CDU-CSU gibt es Stimmen, die sagen, auf gar keinen Fall. Deshalb die Frage an Herrn Wadefuhl, ob er da große Diskussionen auf sich zukommen sieht.
Wir sind überhaupt noch nicht mal dabei, dass es ein erstes Treffen von den beiden Präsidenten Zelensky und Putin gibt. Wenn sie sich dann mal getroffen haben, wird man den Inhalt dieser Gespräche abzuwarten haben. Es wird ja ganz voraussichtlich auch zu den Vereinbarungen insgesamt gehören, welche Sicherungsmaßnahmen denn möglich sind.
Es gibt ja viele Möglichkeiten, die Ukraine weiter zu unterstützen, finanziell oder auch beispielsweise aus der Luft. Und es ist viel die Rede von Bodentruppen. Sind die denn jetzt eigentlich zwingend ein Teil der Friedenssicherung?
Also für zwingend würde ich das nicht halten. Das kann sicherlich ein Element sein. Und es macht natürlich auch rein militärisch wahrscheinlich schon Sinn, dass das so wäre. Aber nochmal, jetzt müssen wir wirklich erstmal wissen, worüber wir reden.
Spielt Putin auf Zeit? Dazu nochmal Außenminister Wadefuhl.
Natürlich, er spielt ja die ganze Zeit auf Zeit und übrigens führt er seinen Krieg weiter. Hier tut jemand so, als wenn er zum sofortigen Friedensschluss bereit ist, und bombardiert gleichzeitig. Und es liegt doch auf der Hand. Und deswegen jetzt wirklich, es muss jetzt erst einmal klar sein, dass Herr Putin überhaupt Friedensgespräche führen will. Und bevor man jetzt Druck von ihm wegnimmt und sagt, und das und das und das muten wir dir nicht zu, sollten wir ihm erst mal zumuten, dass er an den Tisch kommt. Deswegen müssen wir den Druck aufrechterhalten und auch ganz klar sagen, wenn er nicht an den Verhandlungstisch kommt, dann wird es weitere Sanktionen geben.
Das sagt Außenminister Wadefuhl im Interview der Woche mit unseren Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg sind auch Thema im Podcast Streitkräfte und Strategien. Ja, Karl, in der aktuellen Folge, da sprechen Sie mit Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Genau, und dabei geht es auch um die vielen Richtungswechsel der Trump-Regierung in Sachen Russland-Politik und auch in Bezug auf seinen Vorgänger Joe Biden.
Das ist in der Tat eine 180-Grad-Wendung und Trump selbst hat sich ja in der Zwischenzeit auch schon mehrmals ja auch um 180 Grad gedreht. Also wenn man sich anschaut, wie bereitwillig er zum Beispiel während des Treffens mit Putin seine eigene Forderung nach einem bedingungslosen Waffenstillstand aufgegeben hat, aus dem Treffen herauskam und gesagt hat, ach naja, Waffenstillstand ist eigentlich nicht so wichtig, wir wollen gleich Frieden machen. Das ist eine 100%ige Übernahme des russischen Propagandanarrativs. Es ist eine 180-Grad-Drehung seiner eigenen Position. Und natürlich hat alles, was er getan hat seit seiner Inauguration im Januar diesen Jahres, die Biden-Politik komplett konterkariert. Das ist richtig und das betont er ja auch immer. Wie gesagt, wir müssen einfach davon ausgehen, dass das so weitergeht. Und das hat schon enormen Schaden angerichtet aus ukrainischer und europäischer Perspektive. Und es wird weiter die Hauptaufgabe sein, auch der europäischen Staaten, hier so strategisch wie möglich und systematisch wie möglich Schadensbegrenzung zu betreiben.
Es ist ja immer wieder die Rede davon, dass Putin die NATO spalten möchte. Sabine Fischer spricht dann auch davon, dass sich Putins Kriegsführung im Prinzip gegen die westliche Welt richtet.
Tatsächlich ist es ja so, dass Russland diesen Angriffskrieg, diesen heißen konventionellen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Aber der russische Krieg im Grunde genommen ein systemischer ist gegen die westliche Welt, gegen alles, was mit Demokratie und Liberalismus im internationalen System zu tun hat. Und die Spaltung des transatlantischen Bündnisses, die Zurückdrängung der NATO, die Schwächung dessen, was man früher in Russland kollektiven Westen genannt hat, das ist eines der Hauptziele dieser russischen Politik. Und insofern, ja, kann man sagen, dass mit Trump das Putin-Regime auf diesem Weg ein Stück weitergekommen ist. Und das ist etwas, was aus meiner Perspektive sehr, sehr wichtig ist und was ich auch immer wieder zu erklären versuche. Ich denke, es geht aus Moskauer Perspektive nicht um eine Normalisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen im Sinne einer Rückkehr zu irgendeiner Form von Partnerschaft, sondern Donald Trump ist letztendlich ein Werkzeug, mit dem das Putin-Regime jetzt unter anderem eben erreichen will, worauf es hinsteuert, nämlich eine postwestliche, multipolare Weltordnung, in der Russland dann als das auftritt, als was Putin und seine Umgebung es sehen wollen, nämlich eine Großmacht mit uneingeschränktem Einfluss in der eigenen geografischen Einflusszone, die sich eben nicht irgendwie limitieren muss, weil es einen Westen gibt, der dagegen Widerstand leistet. Ja, also Trump ist viel mehr ein Werkzeug als ein wirklicher Partner und genauso wird er auch zum Beispiel im russischen außenpolitischen Diskurs behandelt. So ist der Mediendiskurs in Russland. Und das ist etwas, was man, glaube ich, in den USA und in Washington im Weißen Haus bis heute nicht verstanden hat.
Nach dem Treffen von Zelensky mit US-Präsident Trump im Weißen Haus Anfang der Woche gab es auch die Meldung, dass sich Zelensky und Putin treffen könnten. Aber wie realistisch ist das? Putin würde doch Zelensky mutmaßlich nur sehen wollen, wenn der nach Moskau kommt, um die Kapitulation zu unterschreiben, oder?
Ja, genau. Also Putin hat absolut kein Interesse daran, Zelensky zu treffen. Die russische Seite spricht Zelensky seit Beginn letzten Jahres, also seit Frühjahr 2024, sowieso die Legitimität ab. Hat immer wieder betont, dass Zelensky und seine Regierung keine akzeptablen Partner sind für den Abschluss eines, ich setze es immer in Anführungszeichen, ja, eines Friedensabkommens nach russischem Design. In den letzten Wochen ist mehrmals betont worden, dass unter dem Druck dieser Trumpschen, wieder in Anführungszeichen, Friedensdiplomatie, ist immer wieder betont worden, dass man zwar mit Zelensky verhandeln könne, dass aber der Abschluss eines Friedensabkommens, die Unterzeichnung mit einer neuen, in Anführungszeichen legitimen ukrainischen Führung passieren müsse. Also insofern gibt es überhaupt kein Interesse auf der russischen Seite und bei Putin auf ein solches bilaterales Gipfeltreffen oder auch das trilaterale Gipfeltreffen, das Trump ja gleich im Anschluss angekündigt hat. Das geht auch zurück auf eine viel längere Entwicklung. Also Zelensky ist 2019 gewählt worden, seit Mai 2019 ist er im Amt. Und Zelensky hat immer versucht, den direkten Kontakt mit Putin herzustellen und Putin ist dem immer ausgewichen. Die beiden haben sich nur einmal direkt getroffen, das war im Dezember 2019 in Paris. Das war noch im Kontext des Normandie-Formats, also der alten Verhandlungsformate im russischen Krieg gegen die Ukraine von 2014 bis 2022, danach nie wieder.
Das sagt Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das komplette Gespräch mit ihr gibt's in der aktuellen Folge von Streitkräfte und Strategien, jetzt auch schon online. Gestern ging es hier im Podcast ja um die Festnahme von einem der mutmaßlichen Drahtzieher bei der Sabotage der Nord Stream Pipelines in der Ostsee. Ja, Karl, wie ging es da heute eigentlich weiter?
Ja, heute ist der Tatverdächtige einer Haftrichterin vorgeführt worden. Die Richterin in Bologna muss jetzt entscheiden, ob der europäische Haftbefehl gegen den Mann Bestand hat. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 49-jährigen Ukrainer vor, zu einer Gruppe gehört zu haben, die im September 2022 in der Ostsee vor Bornholm Sprengsätze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 platziert zu haben.
Wenn wir jetzt in den Gazastreifen schauen, da warnen Hilfsorganisationen ja schon länger vor einer Hungersnot. Jetzt sprechen die Vereinten Nationen offiziell davon. Ja, Karl, gibt es eigentlich Kriterien, ab wann man von einer Hungersnot spricht?
Michael, ja, gibt es. Es müssen drei Kriterien erfüllt sein. Mindestens 20% der Haushalte sind von einem extremen Lebensmittelmangel betroffen. Mindestens 30% der Kinder leiden unter akuter Mangelernährung. Und täglich sterben mindestens 2 Erwachsene oder 4 Kinder pro 10.000 Einwohner an Hunger. Ein Bericht dazu jetzt von Katrin Hondl aus Genf.
It is a famine. The Gaza famine.
Klartext von UN-Nothilfe-Koordinator Tom Fletcher in Genf. Es wird nicht länger nur gewarnt, die Hungersnot in Gaza ist Realität. Die für diese Klassifizierung notwendigen strengen Kriterien seien im Regierungsbezirk Gaza erfüllt, meldet die zuständige IPC-Initiative. IPC steht für Integrated Food Security Phase Classification. Es ist das erste Mal, dass im Nahen Osten eine Hungersnot ausgerufen wird. Und weltweit ist es das fünfte Mal in den vergangenen 15 Jahren.
In Gaza-Stadt hat sich die Zahl der Menschen, die unter extremer Mangelernährung leiden, von Mai bis Juli verdreifacht. Damit ist die Schwelle zur Hungersnot erreicht. Laut unabhängigen Experten hat auch die Sterblichkeitsrate die Schwelle zur Hungersnot überschritten. So Jean-Martin Bauer, Direktor für Ernährungssicherheit beim Welternährungsprogramm WFP. Das Leben von mindestens 132.000 Kindern unter 5 Jahren sei wegen akuter Mangelernährung bedroht. Mehr als 41.000 von ihnen seien in einem besonders bedrohlichen Zustand mit erhöhtem Sterberisiko, so die Analyse der UN-Fachleute. Man gehe davon aus, dass sich die Hungersnot in den kommenden Wochen auf weitere Teile des Gazastreifens ausbreiten wird.
It is a famine that we could have prevented if we had been allowed.
Es ist eine Hungersnot, die wir hätten verhindern können, wenn man es uns erlaubt hätte, sagte UN-Nothilfe-Koordinator Fletcher in Genf und kritisierte Israel scharf für die systematische Behinderung von internationalen Hilfslieferungen nach Gaza.
Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel.
Es handelt sich um eine Hungersnot, die nur wenige 100 Meter von Lebensmitteln entfernt ist in einem fruchtbaren Land, so Fletcher weiter. Eine Hungersnot, die die Verletzlichsten zuerst trifft.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke. Bei mir im Studio war Karl Schreiber aus der Nachrichtenredaktion.